Großer Kaiser des Himmlischen Reiches von der Han-Dynastie. Befehle den Provinzen, neue Steuern aufzuerlegen.
Hä? Wie sollen wir das machen, mein Lord? Das Reich ist nicht geeint, es ist am Zerfallen, mein Kaiser.
Das heißt dann wohl wieder eine Warlord-Periode. Ist
Und
okay. Ich sattel
damit
mein Pferd und ziehe in
willkommen
den Krieg.
zum Krieg. Willkommen zum Krieg. Wir ziehen in den Krieg mit High Strategy in das Spiel Stronghold Warlords, die Kriegsherren. Aber was hat es denn damit auf sich, Cohen? Stronghold ist im ostasiatischen Setting. Es hat sich nicht nennenswert was am Grundkonzept verändert, aber rate mal, was so das die größten nennenswerten Unterschiede sind am Spiel. Was denkst du, Cohen? Wenn du jetzt einfach so zwei random Guesses machst, ich habe hier so zwei Hauptschlagwörter. Vielleicht.
Andere Einheiten?
Ja, das auch. Aber zum Beispiel auch so ein bisschen das namensgebende Element des Spiels.
Warlords.
Richtig! Also, Schwarzpulver und die Diplomatie sind so die Sachen, die so krass neu dazugekommen sind, weil wir wissen ja, wie bekannt ist in Ostasien schon länger das Schwarzpulver als in Europa und wurde halt erst importiert über die Seidenstraße. Das führt zu lustigen Dingen wie Feuerwerkswerfer oder riesige Raketen auf Wegen, die man in gegnerische Bastionen jagen kann mit einem riesigen Bumm. Was hältst du davon?
Auf jeden Fall schwächt das eindeutig die Burgen.
Ja, vor allem, weil die auch Feuer auslösen können und dann einfach die ganze Wirtschaft wegbrennen, wenn das Feuer nicht schnell genug angeboten wird. Das ist gut gegen KIs, wenn die einfach komplett ihres alles aufgebaut haben, dann wirft man da immer mal regelmäßig ein paar Raketen rein, zerstört die Wirtschaft und dann kann man erstmal zu weiteren Gegnern ziehen, weil die KIs sich erstmal wieder aufbauen müssen, wenn man gegen mehrere KIs kämpft.
Jetzt sagst du Diplomatie. Das ist ein Element, das gab es in den vorherigen Strongholds noch nicht. Da hat man normalerweise immer feste Teams.
Richtig.
So,
Kommen
und
wir zum
jetzt.
Namensgeber der Diplomatie und den Warlords. Warlords besitzen ihre Ländereien und können dem Spieler die Treue schwören, aber auch vom Gegner eingenommen werden. Dies geht diplomatisch mit Diplomatiepunkten, aber auch dein Einsatz, Cone?
Mit Raketen.
Ja, fast. Raketen sind nämlich ein Sinnbild für militärisch mit Truppen. Niederprügeln und einnehmen. Rein! Ja. Und es gibt halt verschiedene Warlords, die verschiedene Dinge tun können. Die haben eine Reihe von Dingen, die sie tun können, jeder Warlord. Und die haben halt ihr eigenes Set. Jeder kann seine Burg verbessern. Jeder, also die meisten können Waren versenden an den Spieler. Einige können Hilfstruppen unter Spielerkontrolle rekrutieren. Wieder andere können eigenständig Invasionen starten auf Ziele mit festen Truppenkontingenten. Das funktioniert tatsächlich einigermaßen gut, wenn man da irgendwie den Kranich hat, der da seine Bogenschützen losschickt. Oder den, war das der Löwe, der die die berittenen Einheiten losschickt. Es ist wirklich gar nicht so schlecht. Ich mag das. Sie können ein Lazarett bauen, Diplomatiepunkte generieren. Jeder Warlord kann für Diplomatiepunkte verbessert werden, die in Konsulaten und Botschaften generiert werden. Genau wie in religiösen Gebäuden kann der Ertrag von Diplomatiegebäuden verbessert werden durch eine Straßenanbindung an den Bergfried. Ja, ne? Macht ja auch irgendwie Sinn. Man nimmt sich die Warlords, kann dann hier mit Diplomatie halt bis zu einem gewissen Level Diplomatiepunkte investieren und sagen so, ich würde gerne mit dir reden, um ihn dann zu überzeugen, oder man nimmt sie halt militärisch ein. Was wäre so deine Vorgehensweise da, Korn?
Tja, das ist jetzt die Frage, wie stark ist Diplomatie da im Vergleich zu anderen
Ich
Sachen?
finde Diplomatie eigentlich ziemlich stark, weil man damit auf jeden Fall mal kampflos die Warlords übernehmen kann und es durchaus Warlords gibt, die starke Burgen haben. Aber es gibt auch dementsprechend Warlords, die sind halt leicht mit Diplomatie einzunehmen, da braucht man nur 50 Punkte. Oder es gibt welche, die sind schwer einzunehmen, da braucht man über 200 Punkte. Und es gibt auch nur ein gewisses Limit. Vor allem, wie man Warlords auf seiner Seite permanent hält, ist, indem man halt die Diplomatiepunkte hochhält, sodass sie auf dem Limit 300 sind. Wovon sie auch wieder decayen, dann können andere das übernehmen, aber. Man muss eine gewisse Zeit lang den Übernahmeprozess am Laufen haben, bis er 100% erreicht hat. Und wenn in der Zeit jemand anderes mehr Diplomatiepunkte als du bei dem hat, wird halt abgebrochen.
Okay, ja.
Ja. Und jetzt mal zu der Liste der Warlords, die es im Gaze-Game gibt. Die Maus, das Schwein, der Kranich, der Ochse, die Schildkröte, das Pferd, der Drache, der Bär, der Käfer, der Wolf, der Löwe. Was meinst du, ist die Spezialität der Schildkröte, Korn?
Immer Raketenwerfer bauen und möglichst offensiv und aggressiv auf die Burgen pushen von den Gegnern.
Das klingt sehr nach einer Schildkröte und einem harten Panzer.
Ja.
Ja, gut. Also nein, die baut halt wirklich eine starke Festung, die sich gut verteidigen lässt. Der Kranich zum Beispiel ist der, der die Diplomatiepunkte gibt. Und der schickt immer Bogenschützen, kann er in der Invasion starten mit Bogenschützen. Da schickt ihr dann je nach Upgrade-Stufe dann bis zu 30 Bogenschützen, was ja nicht schlecht ist. Du zahlst dann irgendwie relativ irgendwie 50 Einfluss, den man schon schnell hat, wenn man alle Konsulate gebaut hat, wo man 4 Konsulate, 2 Botschaften bauen kann. Und dann schickt er hier seine 30 Bogenschützen los, relativ häufig. Der kann die nämlich jedes Mal losschicken, sobald die vorherigen besiegt worden sind. Und das ist nicht schlecht.
Okay.
Gut.
Jetzt nochmal eine Frage zu dem Schwein. Ist das auch so wie das Schwein in Stronghold Crusader?
Nein. Ach, das ist einfach nur ein Schweinesymbol. Aber wir haben zum Beispiel auch welche aus den DLCs, die habe ich selber noch nicht kennengelernt. So ganz. Es gibt den Panda, die Ratte, den Affen, den Pfau, der Grashüpfer und die Schlange. Die halt alle unterschiedliche Boni und Fähigkeiten dem Spieler geben, wie reduzierte Kosten für Dinge, aber das habe ich selber noch nicht so richtig feststellen können, ob das so ganz funktioniert. Ich bin mir unsicher, ob das funktioniert. Ich glaube aber schon. Ja. Also wenn man sie halt upgradet, geben sie halt bessere Boni und so. Und du musst sie halt upgraden, um mehr Fähigkeiten freizuschalten, wie zum Beispiel die Invasion, ist bei manchen, dass du den Warlord dann irgendwie erst auf Stufe 3 bringen musst. Durch das Upgraden schaltest du dann auch erst frei, dass du die Burg verbessern darfst von denen. Das heißt zum Beispiel, die Schildkröte auf Stufe 1 ist zwar ganz nett, aber eine Schildkröte auf Stufe 3 kann halt eine deutlich stärkere Burg bauen.
Okay.
Und die Burg kann man dann auch reparieren lassen, aber man muss sie halt erstmal auf diese Stufe gehoben haben. Ja, in der Mauerndefensive haben sich ein paar Neuerungen eingeschlichen mit dem Schwarzpulver. Was meinst du, haben sie jetzt an die Welle montiert?
Fässer, die Schwarzpulver enthalten?
Raketenwerfer!
Ah, okay.
Aber nicht die großen, die dicken Raketen schmeißen, sondern nur kleine Raketen, die halt dann so einen kleinen Raketenschuss machen. Die sind wirklich gut gegen gepanzerte Einheiten. Überraschend gut tatsächlich.
Okay.
Ja, jetzt gehen wir nochmal schnell durch die normalen Truppen. Die Speerkrieger, die kosten Gold. Die Blasrohrkrieger, die kosten auch Gold. Das sind so Dschungeleinheiten aus dem Süden Chinas von so einem Dschungelvolk.
Vietnamesen, ja.
Genau, Vietnamesen. Die kosten halt einfach Gold und sind recht schwach, aber in Masse können sie schon was bringen. Es gibt dann Bogenschützen, Axtkämpfer, Scout-Kavallerie, imperiale Krieger, imperiale Armbrustschützen, imperiale Bannerträger, die einen Buff bringen, imperiale Wächter, imperiale Kavallerie. Also, ja, das Thema ist kommt vielleicht
ein bisschen durch. Alle Einheiten, die imperial vor dem Namen stehen haben, sind ziemlich stark.
Ja, die sind schon kräftig. Vor allem sind die imperialen Armbrustschützen auch die einzigen Armbrustschützen, die es gibt. Die sind gepanzert mit Eisenrüstungen. Also die kriegt man nicht so schnell weg. Ja, die imperialen Krieger sind ganz okay, aber die imperialen Wächter sind halt einfach die stärksten. Die sind halt wirklich krass. Und die imperialen Bannerträger geben einen kleinen Radius um sich herum so einen Buff, der Armor erhöht.
Das heißt, immer so das, wenn es mehrere gibt?
Nein, oder? Das deckt nicht, aber man sollte trotzdem ein paar haben, damit die halt nicht rausgefokust werden. So, dann kommen wir mal zur Militärakademie. Die hat wirklich ein paar lustige Einheiten. Zum Beispiel die Kriegermönche. Die sind sehr schnell und haben so eine Glaivenwaffe. Also die sind wirklich unglaublich schnell. Dann gibt es die berittenen Bogenschützen. Das sind halt klassische berittene Bogenschützen. Stark. Die Ninjas, die machen in diesem Teil tatsächlich mal was her im Vergleich zu den letzten Teilen. Die sind wirklich schnell, machen viel Schaden, können super leicht über Wände hochklettern. Also die springen einfach die Wände hoch und so drauf, machen Bogenschützen also super schnell fertig, können Dinge auf kalt kaputt machen. Und ja, Ninjas sind toll. Dann gibt es die Feuerlanzen, eine persönliche meiner Lieblingseinheiten zum Töten von Burgherren. Du nimmst 5 Feuerlanzen, schickst sie auf den gegnerischen Bergfried, machst Rechtsklick und der Warlord so tot. Weil sie halt einfach so Lanzen haben mit so Feuerwerfern am Ende. Und die sind natürlich logischerweise gut gegen gepanzerte Einheiten und auch gegen Burgherren.
Ja.
Kannst du dir ja vorstellen. Also die gehen halt wirklich drauf, machen den Flammenwerfer an und sagen dann so, na und du so? Vor allem kann er ja nur einen gleichzeitig töten. Das heißt, wenn du irgendwie 5 Stück sind, dann machen die schon sehr viel Schaden. Also mit 4 so Feuerlanziers kriegst du innerhalb von einer Sekunde so einen Ritter getötet. So einen imperialen Wächter. Ja, dann haben wir noch die Samurai. Das sind klassischerweise Samurai, die sind schwer gepanzert.
Moment. Was?
Samurai. Ja.
Ich dachte, die wären aus Japan.
Hier sind sie ja auch. Es gibt ja auch eine Japan-Kampagne zum Beispiel. Dann gibt es die Samurai-Lanziere. Das sind berittene Einheiten, die Angriffsboni geben für berittene Einheiten. Dann gibt es noch die Generäle. Die sind sehr langsame Einheiten, die einem großen Radius Angriffs- und Rüstungsbuffs geben. Und dann kommen wir nochmal zur Religion. Tempel werden halt gebaut, um den Einflussbereich auf Gebäude und haben halt einen Einflussbereich auf Gebäude, die dann abgedeckt werden und so erhöhen sie die Zufriedenheit. Und wenn sie halt mit Straßen verbunden sind, geben sie nochmal Flat-Boni auf die Zufriedenheit. Und sind gar nicht so schlecht, wenn man das Gold hat. Sie kosten halt viel Gold tatsächlich, verhältnismäßig. Und man kann nur einen Tempel jeder Kategorie bauen. Es gibt halt klein, und es gibt halt so eine Statue, dann gibt es klein, mittel, groß, riesig und pompös. Und ja, ne, dementsprechend werden auch die Radi erhöht. Dann gibt es noch die Kampagne und die Kriegspfade. Das Spiel kommt mit eigenen Kampagnen zu je 5 Missionen und 3 Kriegsfarben, die schon knackige Herausforderungen bieten. Also ich habe daran viel Spaß, kann ich so sagen. Schwarzpulver wird so ein bisschen wie Pech produziert. Mit eigenem Abbaugebäude und dann wird halt verfeinert zu Schwarzpulver in den Schwarzpulverhütten.
An dem Waffensystem. Warte, Pech ist doch, hat doch nur ein Abbaugebäude, oder?
Ja, ja, genau, aber das muss dann halt noch verfeinert werden zu Schwarzpulvereinheiten, um das zu machen. Also zum Schwarzpulver halt in Fässern. Und dann wird damit halt gebastelt. Das war's dann eigentlich auch schon mit dieser Episode zur Stronghold-Staffel, die dann auch die Stronghold-Staffel eigentlich beendet. Was hältst du von dem Spiel? Hast du einen guten Überblick bekommen?
Also ich habe mir erstmal, ich kenne das Spiel ja eigentlich gar nicht, aber ich fand das jetzt erstmal schon, hörte sich sehr interessant an. Jetzt muss ich auch nochmal sagen, die stärksten Nahkämpfer sind die imperialen Wächter.
Ja, das ist richtig. Okay. Weil die sind halt wirklich einfach schwer gepanzert, langsam und die hauen aber wirklich rein. Die sind vergleichbar zu Rittern, bloß sind sie halt keine Sprinter.
Okay. Ja.
Aber das ist gar nicht so nötig, weil die Karten viel kleiner geworden sind zum Teil. Das heißt, du kannst zum Beispiel bauen und hast dann ein bisschen Platz und dann ist irgendwie schon 20 Lanzenträger weiter. Wenn du jetzt in eine Reihe stellen würdest, wäre schon der erste Warlord von deinem Bergfried. Also die Karten sind ein bisschen kleiner geworden insgesamt.
Okay.
Aber die Warlords sind insgesamt wirklich eine tolle Mechanik, die auch wirklich Spaß macht, mit denen zu interagieren teilweise, weil die auch wirklich was reißen können mit ihren Invasionen. Wenn man regelmäßig Invasionen irgendwie auf KI schickt, weil man selber noch seine Wirtschaft aufbaut, aber dann schon ein bisschen hier gebaut hat mit dem Anfangsgold für die Dinger, dann kann man halt schnell so einen Gegner ein bisschen kleiner halten noch, damit er nicht so schnell aufbaut.
Ja.
Ja. Und das ist es halt, wie ich schon erwähnt habe, so ziemlich alles das Grobe. Es gibt noch so ein paar Sachen wie Seide und sowas zu produzieren, aber das kann man ja selbst herausfinden, wenn man das dann spielt. Die Basics hat man hier, glaube ich, auf jeden Fall mitbekommen. Ja.
Achso, noch eine wichtige Sache. Wir erinnern uns an die letzte Folge, da habe ich ja noch eine Einheit vergessen, ne?
Ja, dann macht Kommen jetzt denselben wie ich mit den Lanzträgern aus Stronghold Legends.
Genau, und zwar der Dieb, den gibt's auch noch. Der tarnt sich als Bauer und klaut Geld.
Ja, und ich glaube, du hast die Kriegermönchen hier erwähnt gehabt, ne?
Ja, genau, Mönche gibt's natürlich auch, klar, Kriegermönche.
Die sind halt, naja, ne? Merkt ihr ja selber, wenn ihr die Kampagne spielt.
Die sind gar nicht mal so schlecht, aber nicht so krass wie die Mönche bei Stronghold 1, wo die ja wirklich ziemlich stark sind in Massen,
die Mönche. Ach, ich habe auch ganz vergessen, diese Kriegermönche, die mit den Gleben, die haben so eine Umwerfattacke. Das heißt, die gehen in eine Masse von Einheiten rein und machen dann einmal so einen Rundumschlag und werfen alle Einheiten einmal um. Das ist auch
das noch cool. Ist natürlich.
Und die sind halt wirklich schnell. Die sind die schnellsten Einheiten. Sie sprinten wirklich innerhalb von Sekundenzeit. Du musst dir das so ein bisschen vorstellen wie Naruto Run. Also wirklich.
Amaterasu, so.
Ja, dann hoffe ich, hat euch die Staffel gefallen und ihr bewertet natürlich fleißig und folgt dem Podcast für die nächste Staffel, die kommt.
Ja.
Ja. Ciao.
Tschüss.